Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast der Thüringer Funke Zeitungen, TA, OTZ und TLZ. Unser heutiger Gast ist Bodo Ramelow, Ministerpräsident AD und Thüringer Linken Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich.
Mit mir im Studio Fabian Klaus, mein Kollege. Mein Name ist Elmar Otto. Wir sind beide Politikredakteure bei Funke. Und los geht's, Fabian.
Ja, machen wir nicht so eine lange Vorrede und trotzdem machen wir eine ganz kurze Vorstellung eines Mannes, der viel, viel mehr gemacht hat, als das, was ich jetzt hier sagen kann. Aber geboren im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck, das stimmt. Einzelhandelskaufmann, Gewerkschafter, stimmt auch. Von 90 bis 99 Landesvorsitzender der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen in Thüringen. Und sie waren lange parteilos. Bis 2005 waren sie Mitglied des Thüringer Landtags. Und dann 4 Jahre Mitglied des Bundestags und schließlich kehrten sie in den Landtag zurück und waren dann von 2014 bis 2024 mit einer ganz kleinen Unterbrechung, die mittlerweile ja Geschichte ist und vielleicht auch irgendwann in Geschichtsstunden unterrichtet wird, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen. Ich denke, soweit richtig,
Herr Ramelow. Alles richtig. Ja.
Wir zeichnen den Podcast an einem Montag aus. Herr Ramelow, haben Sie gestern um 20.15 Uhr den Tatort vermisst?
Ja, sehr. Und dann auf allen Programmen immer das Gleiche. Ich war etwas irritiert, meine Frau war ziemlich sauer, weil wir entschieden hatten, dass wir das Duell nicht sehen wollten, sondern tatsächlich uns auf den Tatort gefreut haben. Und ich dachte, dass das mit Ballauf auch ein Tatort wäre, der aus Köln kommt. Ja, weit gefehlt, also dann haben wir bei Arte geguckt.
Was haben Sie geschaut?
Das war so ein amerikanischer Film über den Beginn der CIA-Mission in Afghanistan. Total spannend. Und ich habe wieder mal so gedacht, ja, die Amis, man hat immer vermutet, dass es so ist. Und dann machen sie gleich einen Spielfilm draus. Aber ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Es war sozusagen der Not geschuldet. Aber es war zeitgeschichtlich hochspannend zu sehen, wie tatsächlich dann Amerika angefangen hat, gezielt Waffen nach Afghanistan zu bringen, um die sowjetische Armee zu bekämpfen.
Beim Duell, von dem Sie gerade geredet haben, sprechen wir von dem Duell um das Kanzleramt möglicherweise. Olaf Scholz gegen Friedrich Merz, gestern zum ersten Mal im TV. Sie haben es nicht gesehen, aber Sie haben es sich erzählen lassen oder Sie haben irgendwie Rezensionen gelesen.
Es gibt ja die Zusammenfassung, die du dann morgens schon hörst. Und also um es klar zu sagen, die Siegerin ist Heidi Reichenegg.
Heidi Reichenegg, das muss man unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch sagen, ist eine linken Spitzenkandidatin oder die linken Spitzenkandidatin und ein TikTok-Star, kann man das sagen?
Ja, das kann man so sagen, aber sie ist eben auch diejenige, die Friedrich Merz im Deutschen Bundestag Paroli gegeben hat. Herr Klaus hat ja eben erwähnt, die Kemmerich-Wahl, die in Thüringen Deutschland zum Erbeben gebracht hat. Und da ging es um das Abstimmverhalten der AfD, die ja im Kern einen Scheinkandidaten aufgestellt hat und dann Kemmerich gewählt haben und jetzt hat Friedrich Merz entschieden, er geht gar nicht mehr auf die Frage ein, wie die AfD abstimmt, sondern er legt es so vor im Bundestag, dass er weiß, die AfD stimmt zu und er nimmt die Stimmen billigend in Kauf und darauf hat Heidi Reichenegg in aller Deutlichkeit reagiert und wie ich finde, zu Recht. Und alleine dieser TikTok-Teil, diese Rede ist bei TikTok gestreamt und hat mittlerweile weit über 6 Millionen Likes bekommen.
Jetzt sind wir mitten quasi im Thema, wir sind in dieser Bundestagsabstimmung, als die Entschließungsanträge, die die CDU dann zur Abstimmung gebracht hat, mit Stimmen der AfD, FDP und anderen eben durchgegangen sind. Ramelow, ich will noch ein Stück da zurückgehen. Sie haben Frau Reichenegg angesprochen, die das sehr deutlich gemacht hat. Aber sagen Sie mal, was ist denn eigentlich eine Zusammenarbeit mit der AfD an der Stelle?
Es geht um die Frage, und darüber habe ich auch immer mit Herrn Vogt im Vorfeld zur Ministerpräsidentenwahl geredet. Es geht nicht darum, dass wir uns als demokratische Parteien abhängig machen, wie die AfD abstimmt, sondern es geht um einen bewussten Verzicht der demokratischen Parteien, dass man sich gegenseitig nicht überstimmt, indem man die Stimmen der AfD billigend einkalkuliert. Also es geht um die Frage, ob man vorher sagt, ich habe ein Thema, das ist mir wichtig, das Thema, das Herr Merz angesprochen hat, gelingende Migrationspolitik
ist
wichtig, bestätige ich auch. Damit habe ich mich als Ministerpräsident in der Ministerpräsidentenrunde immer wieder beschäftigt. Da gibt es Schnittstellen, die nicht gut funktionieren. Da gibt es auch Kritik an Behörden und Behördenzusammenarbeit. Das ist eben ausdrücklich keine Kritik an der kommunalen Ebene, weil die kommunale Ebene ist nicht so ausgestattet, wie sie ausgestattet sein müsste, um gelingende Zuwanderung zu organisieren. Und umgekehrt die Frage von Asylmissbrauch auch sorgfältig so abzuschätzen, dass nach 3 Monaten klar ist, hat derjenige eine Perspektive oder nicht. Und da machen wir Fehler. Und diese Fehler wäre ich immer bereit, mit auch Friedrich Merz zu bereden. Und die Ministerpräsidenten haben das auch getan. Und deswegen fand ich es nicht hilfreich, dass er dann populistisch aus Wahlkampfgründen mit dem 5-Punkte-Plan in die Abstimmung geht und weiß ganz genau, er hat mit den anderen Parteien, demokratischen Parteien nicht geredet, er weiß ganz genau, die Mehrheit kriegt er nur, wenn die AfD sich so verhält, wie er vorher wusste, dass sie sich verhält.
Jetzt haben wir schon ein paar Minuten drüber geredet. Ich will trotzdem Sie mal fragen, ob Sie es sich nicht ein bisschen einfach machen an der Stelle. Denn Sie haben ja immer wieder auch jetzt angesprochen, die Ministerpräsidenten haben darüber geredet, haben Dinge gefordert, auch zu der Zeit, als Sie schon Ministerpräsident, als Sie noch Ministerpräsident waren. Und Mario Vogt, der Ihr Nachfolger im Amt ist, hat das jetzt auch immer wieder betont, dass dieser Entschließungsantrag ja eigentlich nichts anderes ist als das, was die Ministerpräsidenten parteiübergreifend in der Vergangenheit gefordert haben. Also ist die Verantwortung dann nicht eher bei SPD und Grünen zu suchen, dass sie nicht kompromissbereit gewesen sind?
Nein, Sie verwechseln da was.
Dann klären Sie mich auf.
Ja, eben, deswegen will ich es erklären. Ja. Weil die Deklaration hätte es im Bundestag gar nicht gebraucht, sondern es braucht eine verwaltungsseitige Umsetzung. Ich will ein Beispiel sagen, ich habe 1,5 Jahre lang verlangt, dass die jungen Leute, die als unbegleitete Jugendliche gekommen sind, ihr Arbeitsverbot aufgehoben bekommen, damit die in die Arbeit gehen können. Das ist in der Zwischenzeit von der Ampel genehmigt worden. Wir waren jetzt erst in der Umsetzung. Oder die Ausländerämter sind völlig überlastet durch die neue Staatsbürgerschaftsregel. Das heißt, wir haben Tausende von Anträgen in den Verwaltungen liegen, die nicht bearbeitet werden können, weil zu wenig Mitarbeitende da sind, um mit dem neuen Recht umzugehen. Also statt jetzt zu sorgen, dass das, was die Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung zusammen erarbeitet haben, zu sorgen, dass das in Handarbeit, also in alltäglicher Arbeit umgesetzt wird und damit der Druck auf die Behörden entlastet wird, dann so eine populistische Entscheidung in den Bundestag reinzubringen, die auch sinnlos ist, weil es ist ja nur eine Deklaration.
Am Ende ein Entschließungsantrag.
Also wir reden tatsächlich über etwas Nebensächliches, was aber zum populistischen Schlag geworden ist. Und das halte ich für unanständig. Und deswegen sage ich, es ist unnötig gewesen. Denn in der Sache braucht es permanente Veränderung. Wir müssen uns umstellen. Wir müssen die Ausländerämter auch zu Zuwanderungsämtern erweitern. Wir müssen Asylverfahren auf 3 Monate einreduzieren und auch dafür sorgen, dass sie nach 3 Monaten abgeschlossen sind. Und wir brauchen ein schnelleres Bekenntnis, dass jeder Mensch, der zu uns kommt, mit seiner Hände Arbeit, seinen Lebensunterhalt selber verdienen kann. Damit wir dieses Gehetze überwinden, dass die Ausländer an allem schuld seien. Und dann gibt es einzelne Fälle dazwischen, wo du sagst, da ist Kriminalität, die muss bekämpft werden, aber sie muss auch vorher identifiziert werden und gehandelt werden, wenn man sie identifiziert hat. Und wenn wir auf Aschaffenburg den Mörder gucken und wenn wir auf den bewussten, auch der Massenmord in Kauf genommen hat in Magdeburg schauen, da gibt es einfach Versagen von Behörden und das ist kein kommunales Versagen. Da kritisiere ich auch Olaf Scholz. Der hat sich dann hingestellt, hat gesagt, sei kommunales Versagen. Das war es in beiden Fällen nicht, sondern da gab es Landes- und Bundesbehörden, die hätten viel früher und viel intensiver miteinander zusammenwirken müssen.
Ich glaube, wir gehen einen Schritt weiter in Richtung Wirtschaft.
Genau, kommen wir zur Wirtschaft. Herr Ramelow, auch in Thüringen sind die Unternehmer teils zumindest so pessimistisch wie seit langem nicht. Jetzt haben Sie ja hier 10 Jahre lang eine Regierung angeführt und auch wenn das Wirtschaftsministerium nicht bei der Linken lag, aber waren Sie auch mit dafür verantwortlich. Warum sollte man jetzt bei der Bundestagswahl Linke wählen, um eine bessere Wirtschaftspolitik zu haben, wenn viele Wirtschaftsbosse jetzt schon sagen, also selbst die sozialdemokratische Politik, die überzeugt uns nicht oder dagegen sind wir?
Also wir müssten dann schon drauf gucken, was eine bessere Wirtschaftspolitik ist. Ich will das Beispiel sagen, Energiekosten, Stromkosten. Ostdeutschland hat zu hohe Stromkosten. Das haben alle Ostministerpräsidenten permanent thematisiert und permanent Druck auf den Bund gemacht. Dahinter liegt eine Stromarchitektur, dass dort, wo Stromnetze neu gebaut werden, die Kosten dort auf die Verbraucher umgewälzt werden. Das heißt, wir haben eine Offensive nach der deutschen Einheit wo unglaublich ausgebaut werden musste. Und gleichzeitig kommen jetzt noch die Fernnetze dazu, die wiederum privatisiert worden sind mit einem viel zu hohen Kostendruck. Erdkabel kosten 10-mal mehr als ein Freileiter. Und deswegen sind diese Kosten, die unsere Stromkosten immer weiter nach oben treiben, ein Teil des Problems. Und deswegen hat die Wirtschaft, und zwar unsere ostdeutsche Wirtschaft, zu Recht gesagt, wenn wir es nicht schaffen, wenigstens einen durchschnittlichen Strompreis in ganz Deutschland zu erreichen. Und da finde ich, erlebe ich immer wieder eine westdeutsche Blockade den Ostdeutschen gegenüber. Also insoweit ist die Frage nicht, was hat Ramelow oder Tiefensee gemacht, sondern die Frage, warum sind die ostdeutschen Ministerpräsidenten, egal welches Parteibuch sie hatten, am Ende immer wieder zweite Sieger gewesen, weil es auch westdeutsche Interessen gibt. Zweite Geschichte ist, wenn man auf wirtschaftspolitische Verteilmechanismen guckt, wir sind leider als ostdeutsche Länder verlängerte Werkbank. Also ich nehme ein Beispiel, Daimler in Kölle da, jeder dritte Daimler der Welt kriegt seinen Motor aus Thüringen. Steuerrechtlich abgerechnet wird in Stuttgart. Das heißt, Kölle da ist zweiter Sieger. Die höchste Steuerquote, die dort ausgeschüttet wird, ist die über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gut bezahlt werden, und deren Lohn- und Einkommensteuer ist der Steuerrückfluss. Die Wertschöpfung, die passiert, wird nicht eingepreist. Und deswegen braucht es auch einen ostdeutschen Blick, auch im Bundestag, dass die Verteilmechanismen auf die Tagesordnung gesetzt werden müssen. Strompreise runter, Energiepreise besser aufeinander abstimmen. Wir haben in Thüringen, das ist mir gelungen, dieses sogenannte Zorro-Projekt gemacht. Das ist ein Projekt, bei dem CO2-Emissionen deutlich gesenkt werden sollen durch Energieverwendung, dass Wärmequellen, die ein Betrieb hat, gleichzeitig genutzt werden für Heizung oder für Wandlung in Strom und Energie. Da habe ich damals es geschafft, Sigmar Gabriel, den damaligen Bundeswirtschaftsminister, zu überzeugen. Wo ich gescheitert bin, das muss ich auch zugeben, ich wollte gleichzeitig, dass mehr Pumpspeicherwerke in Thüringen entstehen und Pumpspeicherwerke an sich im in der Stromnetzarchitektur nicht mehr als Kraftwerke behandelt werden, sondern tatsächlich als Puffer. Wir brauchen sie in volatiler Energie. Thüringen hat Pumpspeicherwerke, Thüringen hat eine Akzeptanz für Stromentstehung und Stromspeicherung, und wir brauchen die volatile Energie, also zur Dekarbonisierung. Wir brauchen Ausgleichsmechanismen, dass Wind weht mal und mal nicht, Sonne ist mal da und nachts ist eben nicht da. Und dafür brauchen wir Ausgleichsmechanismen. Und das besser aufeinander abzustimmen und das umzubauen. Und ein Beispiel, wofür es eine ganz klare Stimme in Berlin braucht, Tiefengeothermie am Beispiel Erfurt. Erfurt will die Tiefengeothermie. Bernhard Stengele, mein grüner Umweltminister, hat hart dafür gekämpft, dass das genehmigt wird, und ist gescheitert an seinem Parteikollegen Habeck. Aber auch da wieder ganz ehrlich, es scheitert am Ende auf der Beamtenebene oder der Staatssekretärsebene. Die Beamten, selbst der Minister, wenn er willig ist, das habe ich erlebt bei den Pumpspeicherwerken, da war mein größter Gegenspieler nicht Sigmar Gabriel, sondern der Staatssekretär Barke, der einfach gesagt hat, das mache ich nicht. Und das erleben wir gerade bei der Tiefengeothermie. Erfurt hat den Antrag gestellt, die Landesregierung hat sich an die Seite von Erfurt gestellt und das Wirtschaftsministerium sagt, das ist Fracking, das lehnen wir ab. Andere Formen von Tiefengeothermie wie in Baden-Württemberg, die könne man machen. Da das Gestein dort aber ein ganz anderes ist, brauchen wir hier für Erfurt für 40.000 Haushalte endlich eine CO2-neutrale Energiequelle, die preiswert ist.
Aber Herr Ramelow, ja, wenn das Ihre Analyse ist, finde ich hochspannend, dass Sie sagen, es scheitert am Ende auf der Beamten- oder auf der Staatssekretärsebene. Ja, dann ändern Sie das auch, oder das ändert dann auch nach einer nächsten Wahl nichts mehr. Dann scheitert
doch,
trotzdem alles.
Auch indem man den Finger in die Wunde legt, Herr Klaus. Ich sage Ihnen das Beispiel, ist immer mein Symbol, das sind die Kirchtürme der Kirche St. Johannes in Elrich. Da hat die gesamte beamtete Ebene gesagt, da kommen keine Türme dran.
Zum Beispiel.
Und ein Referatsleiter hat dem CDU-Bürgermeister sogar gesagt, es sei ihm egal, wer unter ihm Ministerpräsident sei. Und der CDU-Bürgermeister hat mich angerufen und war entsetzt darüber. Und da habe ich gesagt, da muss man pfiffiger sein. Da muss man andere Wege gehen und die Kirchtürme sind da.
Was macht der Referatsleiter heute?
Ich will dazu nichts sagen, aber ich finde, dass man auch sich ehrlich machen muss, auch als Verantwortungsträger. Ich habe mich immer vor meine Landesregierung gestellt und dann stelle ich mich auch vor alle Beamte, auch vor den Referatsleiter. Aber man darf sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Das heißt, man muss auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, und man muss Druck machen. Und deswegen bei Pumpspeicherwerken habe ich den Druck nie aufgegeben. Bei der 380 kV-Leitung, die hier über Fieselbach geht, da bleibe ich hart. Herr Aiwanger ist es, der immer noch verhindert, dass Strommasten auf der bayerischen Seite aufgebaut werden. Wir könnten jetzt schon über diese Trasse doppelt so viel Strom von Nord nach Süd transportieren. Insoweit ist das alles ein schräges Spiel, wenn man sagt, auf bayerischer Seite werden keine Masten gebaut, um dann als Dankeschön anschließend durch Heldburger Unterland eine neue Stromleitung durch Thüringen zu ziehen oder ziehen lassen zu wollen. Auch da war die alte Landesregierung, ich gehe davon aus, auch die neue Landesregierung bockig. Das machen wir nicht mit.
Herr Ramlo, Sie haben gerade gesagt, wir brauchen dafür eine starke ostdeutsche Stimme im Bundestag. Aber braucht es dafür nicht auch eine starke ostdeutsche Stimme in der Bundesregierung?
Ja.
Ich spiele jetzt darauf an, dass Sie kürzlich gesagt haben, wir brauchen keinen Ostbeauftragten als Grüß-August.
Genau, meine Betonung war Grüß-August. Wir brauchen keinen Grüß-August. Wir brauchen niemanden, der den Titel trägt, aber anschließend nicht mal
ist in den einen. Ist der aktuelle Ostbeauftragte für Sie ein Grüß-August?
Nein, ist er nicht. Deswegen habe ich ihn auch ausdrücklich nicht gemeint. Ich habe reagiert auf die Aussage der CDU-CSU, die sagt, wir schaffen den Ostbeauftragten ab. Und da bin ich gefragt worden, brauchen wir einen Ostbeauftragten? Da habe ich geantwortet, einen Grüß-August brauchen wir nicht. Carsten Schneider hat sich gekümmert. Carsten Schneider kümmert sich auch jetzt um Weimar und Erfurt. Er war immer mein starker Partner. Das will ich ausdrücklich sagen. Und ich nehme mit Respekt zur Kenntnis, dass wir jetzt im Wahlkampf gegeneinander stehen, im Direktwahlkampf. Trotzdem habe ich großen Respekt vor seiner Leistung, die er für Thüringen mit erbracht hat. Das wäre ungerecht, jetzt das wegzubügeln. Aber um es nochmal zu sagen, da hat Carsten die Kraft dann doch nicht entwickelt, die ich mir wünschen würde, nämlich den Einigungsvertrag mal in die Hand zu nehmen und sich die Paragraphen des Einigungsvertrages anzugucken und zu sagen, ich bin Ombudsmann des Ostens und ich nehme den Einigungsvertrag, weil da schuldet uns Westdeutschland eine ganze Menge an Veränderung. Das Arbeitsgesetzbuch, jetzt bin ich wieder Gewerkschafter, das Arbeitsgesetzbuch sollte modernisiert werden. Das steht im Einigungsvertrag drin. Der Schwangerschaftsabbruch sollte anders geregelt werden. Da hat man faule Kompromisse gemacht. Das ist im Prinzip für ostdeutsche Frauen eine Zumutung, was sie da erlebt haben. Und die Frage des Grundgesetzes in Richtung Verfassung, Artikel 146, steht im Artikel 4 des Einigungsvertrages. Und der Auftrag zur Handlung steht im Artikel 5 des Einigungsvertrages. Deswegen würde ich mir wünschen, dass ein Ostbeauftragter sich als Ombudsmann versteht der deutschen Einheit, bei dem wir noch einen Schritt weitergehen, wie das, was Carsten schon gemacht hat. Und da hat sich Carsten deutlich unterschieden von Vorgängern, die tatsächlich eher Grüß-August waren.
Es gab ja auch Vorgänger, die aus Thüringen kamen an der Stelle.
Ich will keine Namen nennen, Herrn Wanderwitz habe ich nicht gemeint.
Naja, dann nenne ich den Namen. Christian Hirte war zum Beispiel Bundestagsabgeordneter aus Eisenach.
Er war eher damit beschäftigt, Herrn Kemmerich nach der Wahl zu gratulieren.
Ja Mensch, da sind wir schon wieder bei dem Thema. Ich würde Ihnen aber trotzdem, Herr Ramelow, tatsächlich eine Frage mal noch stellen zu den Finanzen, weil ich ja auch mal in Ihr Wahlprogramm reingeguckt habe zur Bundestagswahl und mir ist es vielleicht nicht aufgefallen oder ich habe es überlesen. Sagen Sie, zu Haushalt und Finanzsachen gibt es da kein eigenes Kapitel bei Ihnen?
Nein, haben
Warum?
Wir ausdrücklich nicht gemacht, weil die Frage des Haushaltsvollzuges orientiert sich an der Frage, wie wir tatsächlich politische Schwerpunkte dann auch parlamentarisch gesetzt bekommen. Ich will ein Beispiel sagen. Im jetzigen Haushaltsvollzug haben wir zum Beispiel bislang Sprachkindergärten drin gehabt, die für uns von großer Bedeutung waren in Thüringen zur Umsetzung. Die sind gestrichen worden. Oder die Frage Bildungsfinanzierung ist im Moment, gibt es ein Kooperationsverbot im Grundgesetz, dann hat man immer Einzelfinanzierung gemacht, zum Beispiel das Digitalpaket. Das ist dann den Schulen zugeordnet worden. Hochkompliziert, viel zu schwerfällig, bis es dann mal ankommt. Und das sogenannte Teilhabepaket für Kinder aus alleinerziehenden Ehen ist eine Katastrophe, weil die Verwaltung davon kostet so viel Geld, dass das Geld bei den Kindern gar nicht ankommt. Deswegen muss man an dieser Stelle deutlich machen, würden wir es verändern, also eine Kindergrundsicherung, in der auch die Gelder vom Teilhabepaket einfließen, hätten wir schon eine Umorganisation, ohne dass wir jetzt ein eigenes Kapitel ins Wahlprogramm reinschreiben müssen. Deswegen haben wir die Themen reingeschrieben und denen folgt dann der Haushaltsvollzug. Und ein letztes Beispiel, Deutschland-Ticket. Wir brauchen nicht nur das Deutschland-Ticket als Angebot niederschwellig, um Eisenbahnverkehre nutzen zu können, sondern wir brauchen den Deutschland-Takt. Das größere Geld, das wir brauchen, ist tatsächlich eine jährliche Finanzierung für die Instandsetzung des Schienensystems. Mein Vorschlag ist 10 mal 10 Milliarden auf 10 Jahre verteilt. Also 10 Jahre hintereinander 10 Milliarden systematisch in Schienennetz investiert. damit gleichzeitig das Deutschland-Ticket...
Sondervermögen, ne? Was anderes ist das nicht.
Kann man über ein Sondervermögen machen, könnte man auch über eine Anstalt öffentlichen Rechtes machen oder über eine Stiftung. Der Weg ist mir egal. Deswegen thematisiere ich eher, dass wir eine Infrastruktur brauchen, auf der wir die Mobilitätswende organisieren können. Deswegen bekämpfen wir auch nicht das Auto, sondern wir kämpfen für die Mobilitätswende, damit man ohne Auto in diesem Land leben kann.
In Ihrem Wahlprogramm, weil Sie gerade Deutschland-Ticket ansprechen, jetzt gehe ich doch nochmal vom Deutschland-Takt, habe ich alles verstanden, zum Deutschland-Ticket, steht ja die Reduzierung wieder auf 9 Euro. Es soll wieder 9-Euro-Ticket werden. Ist doch aber jetzt schon das 58-Euro-Ticket kaum finanzierbar.
Das stimmt, weil die Verteilung zwischen Bund und Ländern falsch ist.
Eben.
Das hängt damit zusammen, jetzt muss ich etwas komplizierter einsteigen, das Eisenbahnverkehrsrecht hat dazu geführt, dass jetzt das Schienennetz in einer gemeinwohlorientierten Aktiengesellschaft, Infrago heißt die, GO für Gemeinwohlorientierung. In Wirklichkeit steckt da drin, dass eine 7,65-prozentige Rendite erarbeitet werden soll fürs Eigenkapital. Das heißt, wenn der Bund Geld in die Infrago gibt, muss gleichzeitig aus der Infrago der Schienenentgelt, also die Maut, so erhöht werden. Das führt dazu, dass wir in den Ländern noch mehr Verkehr abbestellen müssen, weil das Geld gar nicht da ist. Deswegen ist die Frage, ob das Deutschland-Ticket bei 59, 49 oder 28 Euro liegt, eine abgeleitete Größe. Erst müssen wir uns verständigen, dass Deutschland-Ticket und Deutschland-Takt ineinander greifen, damit wir daraus tatsächlich die Mobilitätsgarantie kriegen. Und dann müssen wir sagen, ja, das muss finanziert werden. Und deswegen unser Vorschlag, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer klar thematisieren und die Schuldenbremse zu öffnen, aber nicht für Verbrauch, also nicht für Konsumtion, sondern für Investition. Ich bin Kaufmann und bin da sehr hart. Schuldenbremse kann man nur anpacken. Und ich war in der Kommission, die damals die Schuldenbremse hat entstehen lassen. So wie wir sie jetzt haben, ist sie falsch. Sie bremst die Investitionen. Und deswegen habe ich auch in den 10 Jahren darauf geachtet, dass unsere Investitionsquote in Thüringen nicht gesunken ist. Das kann man alles sehen, wie man will. Ich hätte mehr Schulden abbauen können, wenn wir die Investitionsquote gesenkt hätten. Das wäre aber kontraproduktiv. Was wir brauchen, ist jetzt einen Schub an Investitionen, damit wir gegen die Krise auch aninvestieren. Und wir brauchen sie in der Infrastruktur.
Kommen wir aufs internationale Parkett, Herr Ramelow. Sie haben sich jüngst da schon in einer Talkshow schlagkräftig zu geäußert. Die USA hat einen neuen Präsidenten. Befürchten Sie dadurch nicht nur Auswirkungen auf Deutschland, sondern auch vor allen Dingen auf Thüringen, die ja auch also enorme Handelsbeziehungen in die USA
haben? Wir haben sehr viele amerikanische Firmen in Thüringen und wir sind mit sehr vielen Thüringer Firmen in den USA. Deswegen habe ich ja auch mehrere Reisen als Ministerpräsident und vorher mit dem vorigen Ministerpräsidenten in die Vereinigten Staaten gemacht. Also an der amerikanisch-deutschen Beziehung, was Wirtschaftsverflechtung angeht, will ich überhaupt nicht dran. Das ist eher ein schützendes Gut, weil das ist wichtig für beide Seiten. Was mich stört, ist die Art und Weise, wie Herr Trump seine Politik jetzt ankündigt. Ich will ein Beispiel sagen, damit Sie merken, wie ernst die Sache ist. Wenn er sagt, Grönland ist amerikanisches Interessengebiet, und ein Journalist in Washington fragt ihn, ob er militärische Intervention ausschließt. Und er antwortet, er schließt gar nichts aus. Dann sage ich, dann wird es hochkompliziert, weil dann ist es ein NATO-Fall. Dänemark ist NATO-Partner, Amerika ist NATO-Partner. Und unser Grundgesetz schreibt uns vor, wir dürfen nur in einem Bündnis sein, das auf Frieden ausgerichtet ist. Wenn wir auf einmal sehenden Auges von dem mächtigsten Partner der NATO bedroht werden, in einen NATO-Fall gezwungen werden, löst das etwas aus, was im Kern alle Freundschaftsbeziehungen zerstört. Insoweit ist Herr Trump ein gefährlicher Brandstifter. Und ein zweites Thema bei seiner Vereidigung, und deswegen habe ich das so deutlich gesagt, waren alle Oligarchen der großen Tech-Milliardäre dort. Und wenn dann in Europa die Diskussion ist, ob wir die Plattformen X, Meta, Facebook, Instagram, ob die jetzt geregelt werden gegen Hass und Hetze. Und die Trump-Administration sagt, wenn ihr X regelt, treten wir aus der NATO aus. Dann ist das alles kein Spaß mehr. Deswegen sage ich, wir müssen aufpassen, dass wir nicht über lautes Gepöbele am Ende Selbstverständlichkeiten, weltweite Selbstverständlichkeiten zerstören.
Sie sind ja auf sozialen Medien sehr präsent. Haben Sie schon mal überlegt, bei X von X wegzugehen?
Mein Satz heißt immer, solange ich mehr Follower habe wie Geblockte, oder anders gesagt, wenn ich mehr blocken musste, als ich Follower habe, dann gehe ich raus.
Wie ist das Verhältnis aktuell?
80.000 Follower bei 30.000 geblockten bin ich. Ich habe heute Morgen wieder eine Hasswelle gehabt. Ich will ein Beispiel sagen, damit Sie merken, warum mir das auch Angst macht. Ich habe das queere Zentrum in Erfurt besucht und es ging nur darum, dass ich Werbung gemacht habe für Crowdfunding. Einfach nur hingestellt. Darunter 500 Hasskommentare. Heute Morgen ein Kommentar auf Facebook. Dafür gab es ja schon Sonderräume in Buchenwald, in Dora, in Neuengamme, in Auschwitz. Das schreibt jemand mit klarem Namen unten drunter. Und dann sage ich, wer sowas zulässt als Plattformbetreiber, der haftet für mich. Also in meinem Sinne. Ich sage, das müssen wir strafrechtlich regeln, dass derjenige, Sie als Medienschaffende wissen doch, was es heißt, gut ausgebildeter Redakteur zu sein, gut ausgebildeter Journalist zu sein und die Haftung, presserechtliche Haftung zu haben. Warum schauen wir weg, wenn im digitalen Orbit nicht mal die Mindeststandards eingehalten werden? Und deswegen bin ich da sehr, ja, sehr intensiv unterwegs. Einerseits nutze ich die Kanäle, andererseits sage ich, sie haben Gefährdungspotenziale, bei der wir staatsrechtlich darauf reagieren müssen und in unserem Sinne muss es Europa machen. Deswegen bin ich da auch glühender Europäer.
Bringen Sie solche Hassmails mit Klarnamen auch zur Anzeige dann?
Es gibt mittlerweile sehr viele Polizeieinsichten. Ich sehe das, wenn ich die Rückmeldung kriege, von Polizeistationen, die tatsächlich mit der digitalen, im digitalen Raum unterwegs sind und sowas zur Anzeige bringen.
Zur guten Ausbildung von Journalisten gehört ja auch, dass sie die Terminkalender ihrer Gesprächspartner nicht komplett sprengen. Herr Ramelow, ganz kurz, Abschlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die drei Themen, wenn Sie in den Bundestag einziehen, die drei wichtigsten Themen, die Sie als erstes auf die Agenda setzen für Ihr politisches Handeln?
Na, es gibt einmal die Themen aus Thüringen, die liegen mir am Herzen. Und dann gibt es die großen Themen. Das ist Kindergrundsicherung, das ist eine moderne Bürgerversicherung und das ist die Infrastruktur im Eisenbahnsystem, was ich vorhin angesprochen habe.
Jetzt noch eine ganz, ganz kurze Frage. Haben Sie auch eine Wunschkoalition, eine Wunschregierung?
Nein, darauf mache ich mir im Moment tatsächlich überhaupt keine Gedanken, weil unser Plakat sagt, alle wollen regieren. Selbst das BSW hat eine Kanzlerkandidatin. Wir wollen nicht regieren, wir wollen verändern. Und an dieser Veränderung will ich teilhaben und will ein starker Part dabei sein. Und deswegen gebe ich jedem die Hand, der mithilft, dass Veränderung endlich stattfindet.
Und jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage. Sie sind 68 Jahre, Herr Ramelow. Warum tun Sie sich das nochmal an? Für Ihre Partei oder auch ein bisschen für sich selbst?
Bei mir ist es mittlerweile, ich bin Feuer und Flamme. Wenn Sie mich das vor 4 Monaten gefragt hätten, hätte ich das in weitem Bogen von mir gewiesen, dass ich nochmal in den Wahlkampf gehe.
Ihre Lebensplanung sah ganz anders aus,
völlig oder? Völlig anders. Und die Ampel hat einiges dazu beigetragen. Der nicht erteilte Haushalt, Bundeshaushalt, hat einiges dazu beigetragen, weil wir schlittern gerade in katastrophale Situationen. Der Landeshaushalt ist nicht abgeschlossen, obwohl ich ihn noch als MP rechtzeitig ins Parlament gebracht habe. Der Bundeshaushalt ist gerade kaputtgeschossen worden. Das heißt, für Vereine und Verbände, die darauf angewiesen sind, ihre Zuweisungen zu bekommen, heißt das einfach nur, die müssen jetzt alle Personal abbauen und dieses Personal wird nie wiederkommen. Ich halte das alles für verkehrt und deswegen habe ich mich eingemischt am Anfang mit der Mission Silberlocke. Das war ein bisschen selbstironisch, sich auf den Arm nehmen und mittlerweile merke ich, dass ich tatsächlich mit voller Energie dabei bin und ich freue mich mit Leuten, die jungen Leute jetzt dabei zu sein. Eine Bemerkung am Schluss. Meine Partei hatte am 18. Januar 60.060 Mitglieder. Wir haben gestern Abend 84.000 gehabt. Das heißt, es passiert gerade was Ungeheuerliches. Und wenn ich unter diesem Aspekt sehe, dass an diesem Wochenende 130 junge Leute aus ganz Deutschland nur in Erfurt für mich unterwegs waren, dann merke ich, es macht Freude, Wahlkampf zu machen, auch als Seniorenexpress.
Das war Bodo Ramelow, der Spitzenkandidat der Thüringer Linken zur Bundestagswahl am 23. Februar. Das war der Podcast auch Reden wir über Thüringen. Wenn es euch gefallen hat, liked uns, teilt uns, empfehlt uns bei Spotify, lasst Sterne da. Wenn nicht, schreibt uns eine Mail, dann versuchen wir es zu verbessern. Herzlichen Dank, Bodo Ramelow, für das Gespräch.
War mir eine Freude.
Vielen Dank, Herr Ramelow.